Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum Inforadio Forum mit Kerstin Lohse, heute aus dem ARD Hauptstadtstudio. Es ist noch fast ein Jahr hin bis zur nächsten Bundestagswahl, aber wer diese Woche im Bundestag zum Beispiel das Rededuell zwischen der Kanzlerin und ihrem Herausforderer, dem SPD-Spitzenkandidaten und designierten Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, gehört hat, wer weiß, diesen beiden ist es schon ernst. Der Kampf um die Wähler hat längst begonnen. Das ist Anlass für uns heute mal zu schauen, wie funktioniert eigentlich Wahlkampf? Wer ist daran beteiligt? Wer zieht die Fäden hinter den Kulissen? Und was für eine Rolle spielen zum Beispiel das Internet, Facebook, Twitter und Co.? Wie funktioniert Wahlkampf auf der Straße heute noch? Sind Programme überhaupt noch von Bedeutung? Über all das wollen wir heute diskutieren. Meine Gäste sind Steffi Lemke, die Bundesgeschäftsführerin der Grünen.
Schönen guten Tag.
Dann Patrick Döring, der Generalsekretär der FDP.
Grüß Sie, guten Tag.
Carsten Göbel hat vor 3 Jahren die Agentur Super für politisches Campaigning gegründet und bereitet jetzt den SPD-Wahlkampf vor mit der Agentur Super J&K und hat auch schon die Wahlkampfstrategie im letzten Jahr mitentwickelt.
Hallo Frau Lohse.
Und Richard Hilmer vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP.
Guten Abend, Frau Lohse.
Frau Lemke, die Grünen haben ja am vergangenen Wochenende bei ihrem Parteitag in Hannover das neue Spitzenduo Trittin und Göring-Eckardt prächtig gefeiert. Das ist aus einer Urwahl hervorgegangen. Damit grenzen sie sich deutlich ab von der Kandidatenkür der anderen Parteien, die bislang stattgefunden hat für diese Bundestagswahl. Wann haben Sie ganz persönlich angefangen mit den Vorbereitungen für den Wahlkampf?
Die allerersten Vorbereitungen für den Wahlkampf haben wir direkt im Anschluss an die letzte Bundestagswahl getroffen. Und zwar insoweit, als dass man einen Wahlkampf und Wahlergebnisse analysiert, Konsequenzen und Schlussfolgerungen daraus zieht, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Und natürlich auch allererste Vorbereitungen bereits trifft. Politik hat häufig in diesen Strukturen lange Planungsprozesse. Aber das Wichtigste war erstmal die Analyse. Für uns entscheidend, dass für Bündnis 90 die Grünen nach wie vor die Inhalte über das Wahlergebnis entscheiden. Unsere Wähler wollen, dass wir uns für mehr Gerechtigkeit, für Klimaschutz, für die Energiewende, für Familien, Kinder, bessere Bildungspolitik einsetzen. Und das in einem Wahlkampf, schwierigem Wahlkampf, unter engen finanziellen Ressourcen in knappen Zeitfenstern herüberzubringen, das ist die Schwierigkeit, die eigentlich jeden Wahlkampf auszeichnet. Wenn wir uns vor Augen halten, dass der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin vielleicht 10 Minuten pro Monat sich tatsächlich über Politik informiert, dann sind die Möglichkeiten, mit den Menschen über Inhalte, über komplexe Themen zu kommunizieren, extrem begrenzt. Wir werden aber von unserem Anspruch, einen Wahlkampf inhaltlich zu gestalten, auf keinen Fall abrücken.
Sie haben die engen finanziellen Ressourcen schon angesprochen, Frau Lemke. Was heißt das ganz konkret? Wie viele Millionen stecken Sie in diesen Wahlkampf?
Wir haben in unseren bundesweiten Wahlkämpfen jeweils zwischen 4 und 5 Millionen verwendet. Das heißt, wir haben das kleinste Wahlkampfbudget aller Parteien. Ich glaube, wir haben dafür die engagiertesten Mitglieder, die für ihre Themen, für ihre Inhalte brennen und monatelang Land auf und Land ab dafür streiten und kämpfen und dass wir darüber ganz viel wettmachen können.
Herr Döring, Sie haben im Gegensatz zu Frau Lemke noch nicht das Glück, mit einem ganz konkreten Spitzenkandidaten jetzt punkten zu können. Wann haben Sie angefangen mit dem Wahlkampf?
Also zunächst ist klar, dass der Bundesvorsitzende der Spitzenkandidat ist. Und innerhalb eines starken Teams, wenn man Regierungspartei ist, das ist der Unterschied auch zu unserer Zeit in der Opposition, natürlich auch sozusagen diejenigen einbindet, die in Kabinettsfunktionen und anderen herausgehobenen Funktionen sind. Ich habe dadurch, dass ich das Amt ja erst vor 11 Monaten habe antreten dürfen, dann unmittelbar begonnen, auch in die vorhandenen Planungen hineinzuschauen und dann sehr konkret trotz der vielen spontanen Landtagswahlkämpfe in diesem Jahr weitergearbeitet, weil da hat die Kollegin Lemke schon recht, manche Dinge einfach ja auch entschieden werden müssen. Also die Frage, welche plakative Präsenz habe ich in der letzten Wahlkampfphase auf Großflächen, auf mobilen Großflächen, auf Citylights, auf Litfaßsäulen. Da werden ja Verträge gemacht ein Jahr vorher oder zumindest Optionen gebucht. Natürlich werden Agenturen gesichtet, natürlich werden Budgetplanungen gemacht. Das ist alles fertig. Im Prinzip muss das jetzt auch fertig sein, weil Sie in der operativen Wahlkampfplanung dann gar nicht mehr sich mit diesen Dingen befassen können. Parallel läuft die Programmdebatte, wie in allen Parteien, die auch natürlich herausfordernd ist. weil die Beteiligungsmöglichkeiten von Mitgliedern, von Nichtmitgliedern eine ja auch große Bedeutung haben. Also Wahlkampf beginnt immer mit der Analyse des Wahlkampfs davor. Das ist bei uns natürlich auch nicht ausgeblieben, aber natürlich auch mit der Auswertung der Wahlkämpfe in ganz unterschiedlichen Settings, die wir in diesem Jahr hatten, teilweise sehr spontan wie in NRW, teilweise ganz klassisch geplant wie in anderen Landesverbänden. Insofern ist Wahlkampf auch fast inzwischen so eine kontinuierliche Wahlkampfplanung, eine kontinuierliche Aufgabe einer funktionierenden Bundesgeschäftsstelle.
Sie sagen, der Spitzenkandidat ist der Bundesvorsitzende. Ganz klar ist aber noch nicht, ob der Bundesvorsitzende im Mai noch derselbe ist wie jetzt. Es heißt ja hinter den Kulissen auch, dass Philipp Rösler nicht unbedingt der geborene Wahlkämpfer ist und zumindest nicht derjenige ist, der punkten kann in Niedersachsen und bei einer Bundestagswahl. Also da ist dann die Aussage Team oder was stellen Sie dem entgegen?
Nein, zunächst sind wir ja im Wahlkampf in Niedersachsen und das Ergebnis wird auch alle Vorbehalte ausräumen.
Gut, wir sind gespannt. Herr Göbel, Sie würden vermutlich gerne als Kanzlermacher aus dieser Bundestagswahl hervorgehen. Sie haben ja unter anderem die SPD in Purpur getaucht, die neue Farbe Rot auf Purpur. Die hat für manche Diskussionen gesorgt. Ich glaube, dahinter steht Ihre Agentur. Hilft das, um mit dem 23%-Trauma fertig zu werden?
Naja, also ich hätte auch gar nichts dagegen, als Kanzlerinnenmacher aus dem Wahlkampf herauszugehen, aber ich hatte keinen Einfluss auf die Kanzlerkandidatenentscheidung der SPD. Also insofern nehmen wir das mal so, wie es ist, dass die Farbe jetzt glücklich machend ist. Das würde ich so nicht sagen. Die Farbe war ein langwieriger Prozess. Die SPD hat erkannt, dass völlig unabhängig von ihrem Wahlergebnis 2009, dass ihre Erscheinungsform, ihre reine visuelle Erscheinungsform nicht mehr wirklich zeitgemäß gewesen ist und hat darum Vorschläge halt einer zeitgemäßen Änderung gebeten. Dabei in einem langwierigen Prozess ist zum Beispiel der bekannte dreidimensionale SPD-Würfel abgeschafft worden, ist wieder zurückgekehrt zu den Wurzeln des klassischen Quadrates. Das Ganze ist irgendwie gestalterisch in die Mitte gerückt und ist ergänzt worden um die Zusatzfarbe Purpur, die aber wirklich eine Zusatzfarbe ist und nicht die Hauptfarbe. Das war eine Vorarbeit, um Kampagnenfähigkeit und Modernität auszudrücken. Das ist aber sicherlich keine Vorarbeit, die jetzt wahlkampfentscheidend sein wird.
Mit wem haben Sie es eigentlich zu tun, wenn Sie den Wahlkampf der SPD planen? Mit Andrea Nahles, mit dem Parteichef Sigmar Gabriel oder mit dem Spitzenkandidaten Peer Steinbrück?
Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert. Bisher war es vornehmlich Frau Nahles und punktuell Herr Gabriel. Und jetzt seit der Entscheidung für Peer Steinbrück kommt natürlich Peer Steinbrück und natürlich auch sein Beraterteam sind neu dazugekommen.
Herr Hilmer, Sie sind Meinungsforscher. Wie wichtig sind eigentlich die Spitzenkandidaten bei einem Wahlkampf?
Nun, Sie haben natürlich schon eine herausgehobene Position. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Partei zu Partei. Natürlich die beiden großen Volksparteien, da sind die Spitzenkandidaten ein Stück weit wichtiger, einfach deshalb, weil sich hier die Kanzlerfrage auch entscheidet. Deswegen heißt es ja bei der SPD eben Kanzlerkandidat. Aber wir haben schon auch gesehen, also auch bei den anderen Parteien spielen natürlich die Personen, die vorne stehen und die eben die Inhalte, die bei den kleineren Parteien sicherlich hier eine weitaus größere Rolle spielen, ob das die Grünen sind oder die FDP, eine erhebliche Rolle, denn auch diese Inhalte müssen ja überzeugend, glaubhaft vermittelt werden und da spielen eben Personen eine Rolle. Glaubwürdigkeit ist über Parteien schwer zu vermitteln, da spielen Personen die zentrale Rolle. Und wenn dann eben diese Spitzen etwas stumpfer werden im Vergleich zu anderen Wahlkämpfen, dann kann es für diese Parteien schon zu Problemen kommen.
Das Jahr 2013 beginnt mit der Landtagswahl in Niedersachsen. Was für eine Signalwirkung geht von dieser Wahl aus?
Ja, eine enorme natürlich, weil Niedersachsen ist eines der Länder, die immer noch schwarz-gelb eben regiert werden durch eine Koalition von CDU und FDP. Und darum geht es eben dann auch im Herbst bei der Bundestagswahl. Im Übrigen Bayern wählt ja auch dieses Jahr. Auch Bayern wird eben von, in dem Fall CSU und FDP, regiert. Also insofern ist das sozusagen schon so ein bisschen der Einstieg in den Wahlkampf. Und dadurch, dass eben Niedersachsen durchaus auch, was die personellen Besetzungen anbetrifft, eine gewisse Rolle spielt, gerade auch für die FDP, hat es natürlich eine Bedeutung. Das hat auch eine Bedeutung für all diejenigen Parteien, die eben zurzeit etwas kämpfen. Zum Beispiel auch für die Neulinge der Piraten, die ja bei den letzten Wahlen einen fulminanten Start hingelegt haben, aber die sicherlich sich in Niedersachsen ein bisschen schwerer tun werden. Und auch die Linkspartei war zuletzt bei Wahlen in den westlichen Ländern nicht so erfolgreich, wie sie sich das sicherlich gewünscht hätte. Insofern spielt sicherlich eine ganz große Rolle, wer denn überhaupt den Sprung ins Parlament schafft. Daraus ergeben sich dann eben überhaupt die Konstellationen, die eben dann für die Mehrheitsbildung auch entscheidend sind.
Herr Döring, die SPD hat ja eher einen Stolperstart hingelegt mit der Kür ihres Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Ich meine natürlich die Debatte um seine Nebeneinkünfte. Hat Sie das gefreut?
Ach, schauen Sie, zunächst habe ich mal festgestellt, dass die Sozialdemokraten weder ihren Parteien noch ihren Fraktionsvorsitzenden in die Auseinandersetzung schicken wollten oder schicken konnten. Sie haben dann einen bekannten Buchautoren verpflichtet. Das steht ja jeder Partei frei. Die Debatte selbst ist aus meiner Sicht eskaliert, zeigt aber, dass die Benennung des Kanzlerkandidaten keineswegs so vorbereitet war, wie der Eindruck erweckt werden sollte, dass sie vorbereitet war. Denn dann hätte natürlich Peer Steinbrück die Chance genutzt, auch die Vorbehalte und die Diskussion darüber anders zu gestalten. Also die Sturzgeburt ist, glaube ich, die Ursache für den Verlauf der Debatte, gar nicht die Entscheidung selbst. Aus meiner Sicht ist Peer Steinbrück ein hochrespektabler Kandidat und das wird ein sehr, sehr munterer Wahlkampf. Schon jetzt zeichnet sich ja ab, dass es eher ein Lagerwahlkampf wird. Die Abgrenzungen sind relativ früh deutlich geworden. Das war so nicht zu erwarten und deshalb bin ich sozusagen über diese Phase der Benennung des Kanzlerkandidaten schon lange hinweg. Es geht jetzt um die Frage, ob in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage das inhaltliche Programm von Rot-Grün, mehr Verschuldung, Steuererhöhung oder eben eine andere Linie, die von Schwarz-Gelb unterstützt wird.
Frau Lemke, denken Sie, dass die Geschichte um die Nebeneinkünfte jetzt auserzählt ist oder geht das noch weiter und fürchten Sie das vielleicht auch, weil das Ihren Traum von einem rot-grünen Bündnis erschwert?
Ich gehe davon aus, dass die Bundestagswahl ganz zentral oder möglicherweise ausschließlich über die grundsätzliche Auseinandersetzung entschieden wird, in welche Richtung unser Land steuert. Geht es darum, die öffentlichen Institutionen, die öffentlichen Einrichtungen, sei das Schulen, sei das Schwimmbäder, sei das Straßenbahnen, diese zu stärken und dafür Finanzen zur Verfügung zu stellen? Geht es darum, die immer weiter auseinanderklaffende Schere von Arm und Reich endlich zu stoppen und das zurückzuführen? Und ich glaube, dass all diese anderen Debatten, sei das Citylight-Werbung, die Herr Döring angesprochen hat, sei das die Frage Nebeneinkünfte, sei das die Frage, kommt die SPD in Purpur oder in einer anderen Farbe daher, dass das nicht über die Wahl entscheiden wird, sondern die zentrale, grundsätzliche Frage, in welche Richtung steuert unser Land. Wir werden diesen Wahlkampf jedenfalls über die Inhalte führen. Ich werde mich da auch an keiner Stelle ablenken lassen, irritieren lassen. Das ist das, was ich wahrnehme, was die Menschen interessiert, wenn ich in meiner Heimat in Dessau unterwegs bin, was die Leute wissen wollen. Wie werden unsere öffentlichen Institutionen gesichert? Wie verhindert ihr, dass Kitas nicht vernünftig ausgestattet sind, dass das Theater nicht geschlossen wird? Und wie verhindert ihr, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet?
Herr Göbel, aber doch nochmal die Frage an Sie als Campanero. Wie standen Sie neben dieser ganzen Diskussion? Ratlos? Haben sofort Ihr Krisenkommunikationswerkzeugköfferchen ausgepackt? Oder was macht man, wenn es so schief geht mit dem Start einer Kampagne?
Man guckt sich erstmal an, was jenseits der medialen Glocke passiert. Da muss ich auch dem Kollegen Hilmer ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Wahl in Niedersachsen der große Big Bang für den Bundestagswahlkampf ist. Das wird eine mobilisierende Wirkung haben in die Parteien hinein. Das ist völlig klar. Die Menschen da draußen in der Fläche, die nehmen das Ergebnis zur Kenntnis und sagen, so what. Wenn man jetzt da draußen guckt, und ich habe in den letzten Wochen viel Forschung gemacht, Forschung heißt in dem Fall viele Gespräche, Fokusgruppen, also es sind Gruppendiskussionen mit ganz normalen Menschen, ganz normalen Wählerinnen und Wählern, dann sieht man, dass die Honorardebatte deutlich überbewertet hier ist. Natürlich hat das zu Irritationen geführt, das kann man nicht verhehlen, aber das hat auch mit dem Berliner Mediensystem zu tun und dem Berliner Politikbetrieb. Die Leute in Osnabrück oder in Aschaffenburg, die bewerten das ganz anders. Die haben nämlich genau die Probleme, die Frau Lemke gerade angesprochen hat. Wenn man die fragt wiederum, was bedrückt sie persönlich, was ist für sie persönlich relevant im nächsten Bundestagswahlkampf an Politikfeldern, dann kommen interessanterweise auch Felder, die auch nicht medial verhandelt werden. Da ist die Eurokrise zum Beispiel gar nicht so zentral, wie hier immer getan wird. Da kommen zum Beispiel weichere Faktoren, wie gerade genannt worden sind. Da kommt die Angst vor Altersarmut. Wo sind die Kindergartenplätze? Also man kann da in den Gesprächen mit den Menschen schon sehr wohl raushören, wo Felder sind, auf denen man sich kommunikativ bewegen kann und wo man auch Menschen abholen kann und von sich überzeugen kann. Insofern war der Start sicherlich alles andere als glücklich, aber ich glaube, dass der jetzt mit dem kommenden Bundesparteitag und dann der Weihnachtspause, dass es dann im Jahr 2013 auch noch mal deutlich inhaltlicher wird.
Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz und hören Aktuelles aus der Inforadio Nachrichtenredaktion. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Forums aus dem ARD Hauptstadtstudio mit Kerstin Lohse. Wir haben ja eben über die Vorbereitung der Parteien für den Wahlkampf, Bundestagswahlkampf 2013 gesprochen und was dann doch schiefgehen kann. Stichwort Diskussion über die Nebeneinkünfte von Per Steinbrück. Nun soll es um die Wahlkampfstrategien gehen. Herr Düring, 2009 hat ja die FDP mit über 14% ein fulminantes Wahlergebnis hingelegt. Jetzt ist zumindest klar, Umfragetief derzeit 4%. Es wird wackelig für die Partei, aber selbst wenn sie über die 5%-Hürde kommt, kann sich doch der Großteil der Fraktion ausrechnen, dass er nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird. Was macht das mit der Kampagnenfähigkeit Ihrer FDP?
Also da wäre ich jetzt mal in der Analyse, würde ich einen ganz anderen Schwerpunkt setzen.
Komisch.
Wir haben in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass wir wenige Wochen vor der Wahl ähnliche Umfragewerte hatten und dennoch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Landes und der Landespartei erarbeiten konnten. Wir wissen aus zahlreichen Erhebungen, dass gerade unsere Wähler sich in den letzten Tagen eines Wahlkampfes für uns entscheiden. Und deshalb nehme ich die Partei, sei es in Niedersachsen, sei es in Bayern, sei es im ganzen Bundesgebiet, hochmotiviert wahr mit einer klaren inhaltlichen Botschaft, marktwirtschaftliche Grundorientierung gegen neue Schulden, gegen neue Steuern, aber eben auch mit einer soliden Wettbewerbsfähigkeits- und Wachstumsstrategie für den Wohlstand der Menschen zu arbeiten und auch dafür zu werben, hochmotiviert wahr. Die Partei weiß, dass Wahlkämpfe nicht 10 Monate vorher entschieden werden und nicht 2 Monate vorher, sondern in den letzten 3 Wochen. Und das ist auch sozusagen in der strategischen Aufbau des Wahlkampfs unser Fokus. Da muss man in Topform sein und da ist die Partei und da werden wir auch in Topform sein. Und da werden wir natürlich auch den größten Wahlkampfaufwand, medial, aber auch was den Mitteleinsatz angeht, platzieren. Das ist völlig unstreitig aus meiner Sicht ohnehin so, dass die Wahlen, auch die letzte Bundestagswahl übrigens, gerade in den letzten 14 Tagen, wenn es um die Frage geht, wer wird Regierungschef, welche Konstellation hat eine Chance, nochmal deutlich an Dynamik gewinnt und auch viele Menschen dann erst in ihrem 10-Minuten-Paket, das sie Politik wahrnehmen, sich mit der Frage beschäftigen, was will ich eigentlich, wen will ich als Kanzler oder welche Regierungskonstellation möchte ich. Das ist für uns, die wir beruflich Politik machen, immer extrem schwer vorstellbar, aber die Daten, die wir haben und die wir kennen, machen deutlich, viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen sich mit der Frage eben erst am Ende eines Wahlkampfs.
Herr Hilmer, Sie sind der Herr der Daten, was sagen Sie?
Naja, es ist schon richtig, dass mit zunehmender Schärfe des Wahlkampfs Mobilisierung stattfindet. Und das ist natürlich eine der herausragenden Aufgaben eben des Wahlkampfteams, auch der Agenturen, diese Mobilisierung auch zu bewerkstelligen. Wir hatten ja bei der Bundestagswahl 2009 leider eine Wahl, die eben bislang, was Mobilisierung anbetrifft, sicherlich die schlechteste war, die wir jemals in der Bundesrepublik hatten. Da fehlte es an Zuspitzung. Also insofern kann man nur das auch als Demokrat freudig zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich jetzt schon langsam an inhaltlicher Zuspitzung, dass diese Zuspitzung deutlich konkreter ist. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass Leute zur Wahl gehen. Natürlich schleppt aber jede Partei auf ihrem Buckel die jeweilige Vorgeschichte mit. Das ist für die regierenden Parteien natürlich eine etwas größere Last oder eben auch ein Schwung, den man mitnehmen kann. Denn man hat ja das Heft des Handelns in der Hand. Die FDP war natürlich vor 3 Jahren eben vor der letzten Bundestagswahl schon ziemlich deutlich stärker unterwegs. Sie musste jetzt schon langsam eben in die Spur kommen. Da spielt Niedersachsen eine große Rolle. Aber klar ist gerade, das zeigen unsere Zahlen, da gibt es natürlich jetzt in dieser Situation noch viele, die unentschieden sind, die sich noch gar nicht orientiert haben. Und um diese Wähler wird es gehen, diese zu gewinnen. Man muss eben die Leute zum Wahltag dann an die Urnen bringen. Und nur wer das wirklich schafft, der hat dann eben auch die Chance, es sieht ja zurzeit relativ knapp aus, dann wirklich als Sieger hervorzugehen bei der Bundestagswahl.
Herr Göbel, Ihre Agentur Super J&K ist maßgeblich an der Entwicklung der Wahlkampfstrategie der SPD beteiligt. Wenn man sich die Personalentscheidung anguckt, die jetzt Per Steinbrück getroffen hat, seit er nominiert ist, mit Matthias Machnick, dem Berater aus Thüringen, und dann Donnermeier, dem ehemaligen SPD-Pressesprecher. Da gewinnt man ja so ein bisschen den Eindruck, die SPD wolle einen Retro-Wahlkampf führen. Das ist ja die alte Müntefering-Schröder-Truppe, oder?
Ich glaube nicht, dass die SPD einen Retro-Wahlkampf führen will. Es ist jedem Kanzlerkandidaten freigestellt, die Berater seiner Wahl erstmal um sich zu scharen. Und ich glaube, dass der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück da schon auf sehr profundes und sehr professionelles Wissen zurückgegriffen hat. Aber Retro würde ich das in keinster Weise nennen, sondern da sind schon ein paar Leute jetzt noch dazugekommen, die schon mal Wahlkampf gemacht haben und die vor allen Dingen auch wissen, dass Wahlkampf zum Beispiel auch von Kampf kommt, semantisch, und dass es sehr wohl genau darauf ankommt, in den letzten 4 bis 14 Tagen vor der Wahl dann wirklich die Mobilisierung zu erreichen, die Herr Hilmer gerade angesprochen hat. Denn nur so wird am Ende die Partei eine Chance haben, ein sehr respektables bis sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Da, glaube ich, sollte man dem Kandidaten das schon zugestehen, dass er die Person, denen er auch vertraut, dass er die einfach um sich schart.
Frau Lemke, Sie haben eben den Kopf geschüttelt. Sie sind eine erprobte Wahlkampfmanagerin seit 2002 bei den Grünen. Die Bundesgeschäftsführerin haben alle Wahlkämpfe seitdem mitgeleitet, mitentwickelt. Was denken Sie über das Team von Herrn Steinbrück?
Ach, ich gucke auf uns selbst. Ich will mir über die Mitbewerber weniger Gedanken machen als über die Frage, wie wir unsere Inhalte an die Menschen vermitteln können. Es kann sein, dass man durch eine tolle Kampagne mal so einen 18%-Wahlkampf hinbekommt, als Herr Westerwelle sich das unter die Schuhsohlen damals hat tätowieren lassen. Das kann passieren, aber das sind Eintagsfliegen. Damit können Sie nicht langfristig Menschen in der Politik überzeugen, weil Politik auf Werten basiert, auf Inhalten basiert und über Emotionen transportiert wird. Das passiert nicht über irgendwelche Flyerchen, sondern über die Frage, für welche Inhalte steht eine Partei wirklich über Jahre. Was ist ihr Profil, wofür kämpft sie, wofür streitet sie, was ist ihr wichtig? Und das ist aus meiner Sicht das große Fund, mit dem wir Grünen in diesen Wahlkampf hineingehen, weil wir als extrem glaubwürdig wahrgenommen werden. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die die Menschen zumindest langfristig viel, viel wichtiger finden, als die Frage, wie so ein Flyerchen oder so eine Citylight-Werbung aussieht. Das ist vielleicht ein kurzfristiger Aufmerksamkeitseffekt, aber darüber verteilt man nicht die Stimmen, die über die Zukunft der viertgrößten Industrienation dieser Welt entscheiden.
Anders als früher personalisieren Sie natürlich viel stärker als in anderen Wahlkämpfen früher. Also das ist ja schon eine Veränderung, das will ich gar nicht werten.
Ich glaube, da würde Ihnen Joschka Fischer jetzt massiv widersprechen, dass wir stärker personalisieren als früher. Wir setzen natürlich darauf, dass unsere Spitzenkandidaten unsere Politik transportieren. Politik für mehr Gerechtigkeit, Politik für Familien und Kinder, für die Energiewende. Natürlich müssen unsere Spitzenkandidaten, sei das Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, sei das Silvia Löhrmann in Nordrhein-Westfalen oder eben jetzt Katrin Göring-Eckert und Jürgen Trittin, unsere Politik verkörpern. Programm und Personal muss zusammenpassen. Und dann ist auch der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin letztendlich ein Instrument, um unsere Inhalte möglichst gut den Menschen nahezubringen. Und da werden Sie, Herr Döring, glaube ich, mit Herrn Rösler wie mit Herrn Brüderle massive Schwierigkeiten haben, weil ich glaube nicht, dass Sie da auf große Sympathien in der Bevölkerung stoßen.
Der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ja, ich sage nur 4%.
Frau Lemke, nur wenn ich jetzt so zurückdenke, zum Beispiel an die Landtagswahl hier in Berlin, dann muss man ja sagen, die SPD hat ganz klar mit ihren Plakaten, wenn wir jetzt nur mal an die Plakate denken, auf Emotionen gesetzt. Da war ein Wovereit zu sehen, der mit Leuten im Gespräch ist, der Kinder herzt und so weiter. Hat da offensichtlich Erfolg mitgehabt, während die Grünen ja nun nicht so gut abgeschnitten haben, wie sie sich erhofft hatten. Und wenn ich an die Bleiwüste der FDP erinnern darf, muss man sagen, das war nun gar nicht erfolgreich. Das waren dann rund 1%. Also ich würde es ja gerne glauben, dass Inhalte maßgeblich sind im Wahlkampf. Ich habe es aber, seit ich zurückdenken kann, leider anders erlebt.
Naja, Herr Wovereit ist ein sehr, sehr starker Spitzenkandidat gewesen für die SPD. Er hat ungeheuer hohe Beliebtheitswerte. Das ist ein bisschen ähnlich gewesen wie Frau Merkel im Moment mit unheimlich hohen Sympathiewerten quasi losgelöst über ihrer Regierung schwebt. Eigentlich unbestritten ist, dass es die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten ist, aber Frau Merkel mit extrem hohen Sympathiewerten
hat sie zumindest in der Haushaltsdebatte gesagt, ja.
Aber Sie haben, wenn Sie den Berliner Wahlkampf ansprechen, einen Spitzenkandidaten der SPD gehabt, der eine starke Partei hinter sich hatte, der eine sehr, sehr starke Verbindung in die Berliner Medienlandschaft hat und dort sehr, sehr gut verankert ist und sehr gut gepunktet hat. Und wir haben in diesem Wahlkampf relevante Fehler gemacht. Wir haben unsere Inhalte dort nicht optimal präsentiert und wir haben den Menschen nicht erklären können, warum wir möglicherweise der bessere Oberbürgermeister mit Renate Künast Oberbürgermeisterin wären als Herr Wovereit. Das haben wir nicht geschafft. Ich habe gesagt, dass Kampagne wichtig ist und dass Kampagne Inhalte transportiert. Aber ich werde nicht davon abgehen, dass die Menschen nicht nach Werbeinstrumentchen und Fähnchen wählen, sondern nach den Inhalten, weil es in der Politik um mehr geht als um Farbe.
Herr Göbel, Sie wollten sich als Bürger zu Wort melden.
Ach so, nee, die Einlassung kann ich mir auch fast schenken, aber egal, was Frau Lemke gesagt hat, wenn ich Frau Merkel im Bundestag sehe und Frau Merkel sagt, das ist die beste Regierung seit 1949, da fühle ich mich als Carsten Göbel verarscht, also mit Verlaub, einfach dafür, weil das...
Das hat sie auch nicht gesagt, sondern seit der Wiedervereinigung, ja, Herr Göbel. Und sprechen für sich. Ich glaube, die Menschen nehmen die Leistung dieser Regierung einfach anders wahr, als wir das hier zum Teil ja auch wahrnehmen müssen. Das ist ja auch unser gutes Recht. Aber wir sollten, glaube ich, als Demokraten alle gemeinsam Interesse daran haben, dass wir in politischen Auseinandersetzungen nicht ganz aus den Augen verlieren, welche Probleme die Bürgerinnen und Bürger wirklich haben.
Nee, genau. Es geht nicht um die beste oder um die schlechteste Regierung, sondern es geht ganz konkret um die Probleme, die da draußen sind. Ja, genau. Und da muss Politik darauf reagieren und da kann Kommunikation...
Deshalb haben wir unseren Schwerpunkt auf Arbeitsplätze gelegt und nicht auf andere Fragen. Deshalb sind so viele Menschen in Arbeit wie zuletzt 1990.
Das müssen jetzt Sie bewerten. Wie gesagt, ich kann nur für Kommunikation sprechen. Kommunikation und Kampagne kann am Ende Botschaften nur zuspitzen. Da hat Frau Lemke völlig recht. Ein Wahlkampf wird nicht entschieden über Werbemittel oder Fähnchen. Hat keiner behauptet hier. Es kommt auf 3 Ps an, Programm, Partei und Person irgendwie. Das muss zusammenpassen. Das wird durch eine Kampagne übersetzt. Ich gebe aber trotzdem zu bedenken, dass es natürlich in jüngster Vergangenheit Wahlkämpfe gegeben hat, die relativ inhaltsfrei zu relativ hohen Wahlergebnissen, Beispiel Piraten, geführt haben. Also es kommt auch nicht immer nur auf die Inhalte an, es kommt auf Inhalte an, aber sie werden zum Teil auch durch komische Stimmungslagen, auch der Berliner Wahlkampf war aus meiner Sicht auch sehr so stimmungslastig, dass das da auch reinspielt. Und da ist es natürlich interessant zu sehen, was im August 2013 für eine Stimmung hier vorherrscht. Das wird nicht ganz unrelevant sein, auch für die Zahlen, die Infratest dann zutage fördern wird.
Herr Hilmer, was sind denn die Themen, die im Moment bei den Wählerinnen und Wählern bei Ihren Umfragen die größte Rolle spielen, die Menschen am meisten bewegen und damit sicher auch wahlentscheidend sein dürften?
Ja, es sind insbesondere 3 Bereiche. Das eine ist natürlich nach wie vor die Frage der Eurokrise. Und der zweite Aspekt ist schon auch, dass eben die Ursachen und Gründe für diese Krise aus Sicht der Bürger ja nicht ausgestanden sind. Da gibt es ja durchaus auch die Vorstellung und den Wunsch, obwohl man das im Einzelnen als Bürger sicherlich schwer beurteilen kann, dass eben das Finanzsystem auch in gewisser Weise etwas anders verankert werden muss. Da sind jetzt Schritte auch unternommen worden. Das ist der eine Themenkomplex. Der zweite Themenkomplex hat mit Gerechtigkeit zu tun, das hat mit Altersarmut zu tun, mit Familien, den Lebensbedingungen für Familien. Gerade die Vereinbarung von Familie und Arbeit ist zunehmend ein Thema. Wir sind eine Gesellschaft, die eben sehr intensiv die Arbeitskraft auch der Mitmenschen braucht. Wir sind eine alternde Gesellschaft, umso wichtiger ist es auch. Und das muss eben auch organisiert werden, und zwar so, dass eben die Bürger den Eindruck haben am Schluss, dass es eben die Lastenverteilung, die da sind, einigermaßen gerecht verläuft. Und zum Dritten natürlich auch die Energiewende. Das hat nicht mehr diesen emotionalen Schub derzeit, wie vorher noch, als eben die Atomenergiefrage sozusagen offen war. Da ist ein Stück weit Emotion rausgenommen worden. Aber so langsam kommt natürlich auch die Frage, ja, wie schafft man denn das, was eben die Regierung sich da vorgenommen hat bis 2020? Und diese 3 Komplexe werden sicherlich eine erhebliche Rolle spielen. Und wie verhalten sich die Parteien auch? Natürlich auch, wie entwickelt sich die Eurokrise? Das ist ja aus heutiger Sicht kaum vorhersagbar.
An der Stelle, Herr Göbel, möchte ich gerne noch mal auf einen ganz anderen Bereich schauen. Sie organisieren ja unter anderem für die SPD den Bürgerdialog. Da haben schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen stattgefunden. Ziel ist es, ein Regierungsprogramm für die SPD zu erarbeiten. Ein Teil dieses Bürgerdialoges findet ja auch online statt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, zum einen, welche Rolle spielen eigentlich Internet, Facebook, Twitter und Co. für den Wahlkampf der SPD? Aber Sie betreiben ja auch ein bisschen Feindbeobachtung, wie ich mir vorstellen kann, was die anderen Parteien machen. Wie wichtig ist dieser ganze neue Medienbereich? Im vergangenen Wahlkampf 2009 war das ja eher noch vorsichtig benutzt worden. Wie sieht es jetzt aus?
Generell hat das Internet natürlich schon eine relativ herausgehobene Bedeutung in einem Wahlkampf. Das wird für die unterschiedlichen Parteien ein bisschen anders sein. Meine These ist, im Internet wird man aus SPD-Sicht keine Wahl gewinnen können. Man kann sie aber sehr wohl verlieren durch die Stimmung, die da passiert, wenn man sich da falsch verhält oder nicht dialog- oder partizipativ offen genug zeigt. Das Internet ist ein zentraler Kanal, aber um eine Wahl zu gewinnen und um die Mobilisierung zu erreichen, ist für die SPD, jetzt ich spreche nur für die SPD hier, sind sicherlich noch ganz andere Kanäle von zentralerer Bedeutung.
Wie sieht das bei den Grünen aus, wenn ich noch mal ganz kurz die Abfrage in die Runde starten darf?
Ich glaube, dass das Internet falsch verstanden ist, wenn es als einen Kommunikationskanal betrachtet wird. Ich glaube, dass das Internet in diesem Wahlkampf eine andere Bedeutung hat und sich da eine sehr, sehr starke Verbindung zu unserer Urwahl zeigt. Das Internet verändert Entscheidungsstrukturen, verändert Machtstrukturen. Es ermöglicht mehr Beteiligung, es verteilt Macht und Entscheidungskompetenzen auf mehr Menschen, auf mehr Leute, auf mehr Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir mit unserer Urwahl ein Stück weit gespiegelt. Wir haben eine Entscheidung, die sonst in den Hinterzimmern der Parteizentralen getroffen wird und dann öffentlich verkündet wird, an unsere Mitglieder delegiert. Und das ist ein Stück weit ein Spiegel dessen, was sich im Internet abspielt und wie Wissenstransfer, wie Kommunikation und vor allem wie Machtstrukturen sich verändern. Und das in einer Partei abzubilden, das wiederzuspiegeln und auch anfassbar zu machen, das halte ich für die weitaus größere Bedeutung des Internets. Und das ein Stück weit zu leben, tun die Piraten. Ich glaube, sie schaffen es aber nicht, das tatsächlich in Politik und in Programm im Moment zu transformieren. Das wird ihre Schwierigkeit bleiben. Und an der Stelle hoffe ich, dass wir das am besten schaffen werden.
Herr Döring, wie halten es die Liberalen mit den neuen Medien?
Das Netz hat eine große Bedeutung für die Beteiligung, insbesondere an der Programmarbeit, auch an der Diskussion mit den Wählerinnen und Wählern und den Bürgern. Wir haben ja unsere Programme auch schon in der Vergangenheit auch öffentlichen Diskussionsprozessen gestellt. Ich finde, das ist auch eine Aufgabe der politischen Willensbildung und das ist eine wichtige Funktion, weil es eben sehr viel niederschwelliger und schneller geht. Das Netz ist Kampagneninstrument, ganz klar, für einen Teil der Wählerschaft. Da teile ich ausdrücklich die Einschätzung von Herrn Göbel, dass das tatsächlich auch eine Demografiekomponente hat, aber auch für die Mobilisierung der eigenen, auch für die schnelle Versorgung der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer mit Informationen, zum Beispiel in einer Konfliktsituationen in einer heißen Wahlkampfphase extrem hilfreich und extrem nützlich, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass das in allen auch Bewertungen von Parteien und von Performances eine Rolle spielen wird. Ich teile aber ausdrücklich auch die Einschätzung der Kollegin Lemke. Man darf es nicht nur so verstehen, dass man irgendwie kommuniziert, sondern es ist die große Kunst, das, was kommt in einem Programmprozess, dann auch ernst zu nehmen und in Parteistrukturen, in den dann vorhandenen Entscheidungswegen auch abzubilden und deutlich zu machen, dass es nicht nur eine Pseudobeteiligung, sondern eine wirkliche Einflussmöglichkeit auch auf die konkrete Politik und die Botschaften von Parteien. Das gelingt manchen besser und manchen nicht so gut. Das hat aber auch was mit innerparteilichen Strukturen zu tun, die wir alle ein Stück weit auch anpassen müssen. Wir selbst haben ja eine inhaltliche Auseinandersetzung mit unseren Mitgliedern über den Mitgliederentscheid organisiert und eine inhaltliche Frage zur Debatte gestellt. Auch da zeigt sich, das hat eine mobilisierende Wirkung weit über die Mitgliedschaft hinaus und wird von den Bürgern, von den interessierten Bürgern als ausgesprochen modern und auch zeitgemäß wahrgenommen, dass man Einfluss nehmen kann auf die inhaltliche Positionierung in einer für die Menschen wichtigen Frage.
Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz für Aktuelles aus der Inforadio-Redaktion. Herzlich willkommen zum dritten Teil des Forums aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Kerstin Lohse. Wir haben ja eben gesprochen über die Mobilisierung von Wählern, die Kraft des Internets und ja auch Strategien im Wahlkampf. Es soll jetzt um die Bedeutung von Koalitionsaussagen für die Bundestagswahl 2013 gehen. Und da würde ich gerne mit Ihnen beginnen, Frau Lemke. Sie hatten nun gerade den Parteitag am Wochenende in Hannover. Da gab es immer wieder diese Aussage, also Schwarz-Grün geht gar nicht, wir setzen auf ein rot-grünes Bündnis. Wenn wir uns nun aber die aktuellen Zahlen anschauen, das kann sich noch ändern, das haben wir eben auch gehört, aber trotzdem, im Moment würde es nicht reichen für Rot-Grün. Wie wollen Sie einen rot-grünen Wahlkampf führen und sich trotzdem Ihre Eigenständigkeit bewahren?
Ganz einfach, indem wir einen grünen Wahlkampf machen. Ich hatte vorhin gesagt, wir werden nicht auf die Mitbewerber schauen. Auch die SPD ist ein Mitbewerber in einem Wahlkampf. Wir werden unsere Inhalte, unsere Themen, unsere Person, unsere Kampagne stark machen, verbunden mit der Aussage, dass wir hinterher eine Regierung mit der SPD bilden wollen. Weil ich nur mit der SPD die Möglichkeit sehe, eine gerechtere, eine zukunftsoffensivere Politik zu machen. Und ich werde in den nächsten Wochen und Monaten nicht wie das Kaninchen auf die Schlange auf Umfragen Stern. Herr Hilmer sagte vorhin zu Recht, Wahlkampf kommt von Kämpfen und es geht darum, für die eigenen Werte, für die eigenen Themen in einem Wahlkampf zu kämpfen. Und die Sonntagsfrage, Sie sehen es mir nach, Herr Hilmer, lenkt uns davon nur ab. Für Schwarz-Gelb reicht es lange nicht, aber mir ist wichtig, dass wir uns in diesem Wahlkampf nicht prioritär auf Zahlenspielereien konzentrieren. Es wird prioritär auf die Frage ankommen, ob 5 Parteien, 6 Parteien im nächsten Deutschen Bundestag vorhanden sind. Danach wird sich überhaupt die Schwelle für eine Regierungsbildung festmachen. Und da müssen FDP, Linkspartei und Piraten, die im Moment alle bei 5% mit den Hufenscharen erstmal schauen, dass sie in den Bundestag kommen. Und daran wird sich festmachen, ob eher 45, eher 43 oder eher 47% für eine Regierungsbildung erforderlich sind. Und ich tue das für die nächsten Monate alles beiseite. Ich will Wahlkampf machen, mit unseren Mitgliedern auf die Straße gehen, mit Menschen sprechen über Politik. Und dann gucken wir Anfang September wieder auf Herr Hilmers Werte.
Herr Göbel, wie hält es denn da die SPD? Ist es nicht so, dass die Aussicht, dass es für Rot-Grün vermutlich nicht reicht und dann doch wieder eine große Koalition geben könnte, die der SPD nicht gut getan hat, dazu führen kann, dass ganz viele zu Hause bleiben, dass es also demobilisiert?
Naja, das ist ja die vermeintliche Strategie, die man Frau Merkel nachsagt, wobei ich gar nicht so genau weiß, wie viel Strategie da eigentlich hintersteht. Die SPD führt den Wahlkampf als eigenständige Partei. Die SPD probiert, ein extrem gutes Ergebnis zu erzielen, dass das Ergebnis über dem von 2009 liegen wird. Da würde ich jede Wette zu eingehen. Und dann wird am Ende mal geguckt, was dabei rauskommt. Die SPD hat sich klar positioniert. Es ist klar, dass ein, was Herr Hilmer gesagt hat, ein Lagerwahlkampf vor der Tür steht. Und wichtig dabei ist, dass die Regierung momentan auch keine Mehrheit hat. Und jetzt geht es darum, um mit seinen Inhalten innerhalb der Kampagne nach vorne zu kommen. Und der zentrale Inhalt der SPD-Kampagne wird natürlich das Thema Gerechtigkeit sein. Das ist eins der reichsten Länder der Welt hier in Deutschland. Und hier die Schere klafft so weit auseinander. Ich kenne Kinder, die können nicht auf den Kindergeburtstag gehen, weil die Eltern den Kindern kein Geschenk mitgeben können. Das ist die Realität in Deutschland und das kann nicht sein. Und das ist natürlich schon eine sehr starke Chance, mit solchen klaren Fakten und dann auch emotionalen Bildern Wahlkampf zu machen. Und dann guckt man am Ende mal, wie man mit den Zahlen dasteht. Aber da mache ich mir jetzt, Status heute und auch Anfang nächsten Jahres, noch überhaupt keine Sorgen, was die irgendwelche Umfragen hergeben, weil da darf man sich nicht nervös machen lassen und man setzt auf Kampf.
Herr Döring, die FDP macht ja ganz klar die Aussage, genauso wie die Union, wir wollen weiter ein schwarz-gelbes Bündnis. Man muss ja eigentlich sagen, die Union hat sie nicht besonders gut behandelt in den vergangenen 3 Jahren. Warum wollen Sie diese etwas unglückliche Ehe fortsetzen?
Naja, zunächst sind Koalitionen ja mehr als mathematische Überlegungen, sondern es geht schon darum, dass gemeinsame Werte, und das ist vor allen Dingen die marktwirtschaftliche Grundorientierung, das Fundament einer Koalition bilden. Und wenn man sich die Ergebnisse dieser 3 Jahre anschaut, Wirtschaftswachstum als eine der wenigen Länder in Europa, höchste Beschäftigtenzahl seit 1990, so viele Investitionen in Bildung und Forschung wie noch nie in der Geschichte des Landes, sich Fortentwicklung, positive Infrastruktur, so viel Investitionen in Straße, Schiene, Wasserstraße wie zuletzt 1990. All diese Dinge wirken positiv für die Menschen und werden auch positiv wahrgenommen. Und wenn ich mir überlege, dass wir in einer wirtschaftlich schwierigen Phase die Wahl den Bürgern geben, mehr Umverteilung, Steuererhöhung, mehr Staat oder mehr Leistungsgerechtigkeit, solide Finanzen und ein Staat, der auch darauf achtet, dass er mit dem Geld, das die Bürger ihm zur Verfügung stellen, auskommt, dann bin ich sehr sicher, dass diese gemeinsamen Verbindungen dann auch tragen. Und eins darf man nicht vergessen, bei allen Auseinandersetzungen über die Frage der gemeinsamen Währung, Herr Hilmer hat das angesprochen, das beschäftigt viele Menschen. Wir haben in dieser Koalition mit der Frau Bundeskanzlerin, mit dem Bundesfinanzminister, mit dem Bundesaußenminister klar bewiesen, wir sind solidarisch, aber wir werden nicht unkonditioniert und um jeden Preis immer mehr Milliarden zulasten des deutschen Steuerzahlers ins Schaufenster stellen. Das war das Alternativmodell. Und da sage ich, sind wir mit dem solidarischen Helfen der Partner in Europa, aber gleichzeitig mit der Bedingung, dass auch Reformen und Haushaltskonsolidierung in anderen Ländern eine Rolle spielt, besser gefahren. Und auch das ist für die Stabilität der Währung unserer Bevölkerung extrem entscheidend gewesen, keinen Streit in dieser Frage zu haben, sondern mit einer klaren Grundorientierung auch in Europa Überzeugungsarbeit zu leisten, dass der marktwirtschaftliche Weg, deutscher Weg, vielleicht etwas besser ist als der Weg, den wir gerade in Frankreich beobachten, wo es eher Richtung Rezession und Überforderung der Bürgerinnen und Bürger geht.
Niedersachsen setzt die FDP ja nun schon auf eine Zweitstimmenkampagne. Das heißt, dass die Unionswähler aufgefordert werden, ihre Zweitstimme der FDP zu geben. Ist das etwas, was Sie auch für den Bund erwägen?
Naja, zunächst mal haben wir ein Wahlrecht, das beide Stimmen vorsieht. Und Herr Hilmer hat zu Recht darauf angewiesen, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die von diesem Instrument Gebrauch machen. Das ist ja auch ausdrücklich so vorgesehen. Ich würde das übrigens auch nicht überbewerten. Wenn man in einer Landtagswahl ist und sieht, dass der amtierende Ministerpräsident herausragende Zustimmungswerte hat und von den meisten Bürgerinnen und Bürgern, jedenfalls Stand heute, nach deren Einschätzung Ministerpräsident bleiben soll. Und wenn man 10 Jahre erfolgreich gemeinsam regiert, dann ist es auch Aufgabe beider Partner. Und Herr Hilmer hat darauf hingewiesen, dass der kleinere Partner dann auch immer etwas mehr trommeln und rühren muss als der größere, der den Regierungschef stellt, dass der kleinere Partner darauf hinweist, dass er auch einen Anteil an dem Erfolg dieser Regierung hat. Um nichts anderes geht es. Und darauf hinzuweisen, natürlich ist man eine eigenständige Partei, aber wenn man aus 10 Jahren gemeinsamer Regierung kommt, wie in Niedersachsen, oder im Bund aus 4 Jahren gemeinsamer Regierungszeit, dann darf man auch nie den Versuch machen, das zu verleugnen. Denn das merken die Bürgerinnen und Bürger auch, wenn man versucht, in der Regierung gleichzeitig Opposition zu spielen, dann wird das garantiert nicht belohnt. Und deshalb darf man auch selbstbewusst auf das hinweisen, was man selbst mitverantwortet hat, auch mit einem starken Partner. Und wer wen gut behandelt, schauen Sie, das ist in Koalition. Wenn ich mich aufrichten will, dann lese ich die Kommentierungen von Rot-Grün im Jahre 2000. Da war das Verhältnis zwischen SPD und Grünen in etwa gleich wie derzeit. Übrigens wurde da auch übrigens immer aufgeschrieben, dass niemals nicht 2002 Rot-Grün noch mal wiedergewählt werden wird. Es ist dann anders gekommen. Das zeigt auch, dass Koalitionsüberlegungen in dieser Phase einer Wahlauseinandersetzung sehr theoretischer, gleichwohl spannender Natur sind.
Frau Lemke, Sie bedauern Herrn Döring.
Ja, also wenn Sie nichts anderes zum Aufrichten haben, tun Sie mir wirklich leid. Vielleicht ändert sich das Weihnachten bei Ihnen dann familiär, dass Sie sich an anderen Dingen erfreuen können als an den schlechten Werten von Rot-Grün.
Sie wissen doch, wie ich es meine.
Aber Herr Döring, eins will ich Ihnen gerne mitgeben. Als ich mir angeschaut habe, wie Frau Merkel Herr Rösler betrachtet, wie Frau Merkel mit Herrn Rösler umgeht und wie ihre Mimik, ihr Gesichtsausdruck, ihre Körpersprache auf Herrn Rösler reagiert, davon werden Sie kein einziges Bild zwischen Schröder und Fischer finden. Diese eiskalte Verachtung von Frau Merkel gegenüber ihrem Parteivorsitzenden werden Sie niemals auf irgendeinem Foto- oder Bilddokument zwischen Schröder und Fischer finden.
Ja,
suchen Sie es mir und schicken Sie es mir zu, dann glaube ich es Ihnen gerne.
Ich bin dabei, wenn die beiden sich begegnen.
Ja, Sie haben ja Weihnachten, kann ich das vielleicht nicht viel zu tun bewerten.
Herr Hilmer, noch mal die Frage an Sie. Wie wichtig sind Koalitionsaussagen in einem Wahlkampf?
Also für die Bürger, für ihre Entscheidung ist natürlich erstmal wichtig, wofür stehen die einzelnen Parteien. Aber Sie wissen natürlich mittlerweile, Sie haben das ja auch gelernt in vielen Wahlkämpfen, wir haben ja davon, was Wahlen anbetrifft, sehr häufig die Gelegenheit, das wieder einzuüben, dass wir eben in der Regel 2 Stimmen haben und dass diese Stimmen eben auch unterschiedlich eingesetzt werden können. Die Bürger wissen allerdings auch ganz genau, dass eben in den seltensten Fällen ihre Stimme dazu führt, dass ihre Partei alleine dann am Schluss regieren wird. In der Regel gibt es eben bei uns Koalitionsparteien. Das Bemerkenswerte ist, wir haben ja nun schon seit der Wende ein 5-Parteien-System. Und es gab ja durchaus seinerzeit auch ernstzunehmende Stimmen, die eben meinten, also diese klassischen Zweierkonstellationen werden immer komplizierter, gerade im Bund. Und trotzdem haben wir es in der Regel mit relativ klaren Positionierungen der Wählerinnen und Wähler zu tun. Es ist da durchaus sozusagen so ein Wählerwille dann rauszukristallisieren, der allerdings nicht festgelegt ist, wie bei der eigenen Präferenz, wie bei der eigenen Entscheidung für die eine Partei. Koalitionsmöglichkeiten, da gibt es klare Präferenzstrukturen, aber der Bürger weiß natürlich auch, am Schluss muss es auch passen, muss es auch stimmen. Wir haben es ja auch in dieser Legislaturperiode mit sehr schwankenden Werten für die einzelnen Parteien zu tun gehabt und einmal hat es halt gereicht für die eine Konstellation zu einer Mehrheit, dann eher nicht. Zuletzt eben mit den Piraten ist es viel komplizierter geworden. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil die Frage, das wird in Niedersachsen sicherlich eine große Rolle spielen, zu stellen sein wird, können die Piraten diesen Siegeszug fortführen? Haben wir es wirklich langfristig mit einem 6-Parteien-System zu tun oder gleicht sich das auf andere Ebenen dann wieder aus? Die Bürger haben klare Präferenzstrukturen, aber sie sind dann auch durchaus für Kompromisse, wenn sie denn eben mit den Schnittmengen, mit den Inhalten übereinstimmen. Das ist Voraussetzung. Also wenn sozusagen dann irgendetwas im Nachhinein getan wird, was völlig dem zuwiderläuft, wofür die Bürger die eigene Stimme abgegeben haben, das ist immer schwierig und das kann dann durchaus auch Folgen haben, sollte sich jede Partei immer wieder überlegen.
Seit Katrin Göring-Eckardt die Urwahl zumindest auf der Frauenseite für sich entschieden hat bei den Grünen, hat ja doch diese Diskussion um Schwarz-Grün neuen Auftrieb erhalten. Zumindest in den Medien, wenn auch nicht bei Ihnen, Frau Lemke, ich weiß. Wie sieht es denn da aus, wenn Sie auf die Zahlen schauen? Gibt es eine wachsende Akzeptanz bei den Wählern der Union zum Beispiel für ein solches Bündnis?
Also bei der Union sieht es tatsächlich ein bisschen offener aus. Das hängt zurzeit mit der schwierigen Situation der FDP zusammen. Dann wird man auf Wählerseite dann auch mal so ein bisschen sich umgucken, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten. Eben bislang war die klare Präferenz dann eher eine große Koalition. Aber auch das ist sehr abhängig von dem Personal, von den Positionierungen. Und zurzeit haben wir wieder eine Rückwendung, eine klare in Richtung FDP. Bei den Grünen haben wir zurzeit eine klare Präferenz, sogar die klarste innerhalb der Parteien für ein Zusammengehen mit der SPD, aber die Grünen haben dann auch immer wieder gezeigt, in Konstellationen, wo dies nicht möglich ist, da waren die Wähler dann auch durchaus, also die grünen Wähler dann bereit, auch anderes zu dulden. Allerdings eben, wenn sozusagen Konstellationen mal da sind, für die man sich indirekt zum Teil auch mit den zwei Stimmen ausgesprochen hat, das gibt ja dann durchaus auch gewisse ziemlich deutliche Präferenzen dann auch zum Ausdruck. Und wenn sozusagen ich als Partei zwei Möglichkeiten habe und ich entscheide mich dann für eine, die dem Willen der eigenen Klientel dann eher zuwiderläuft, dann könnte es problematisch werden. Das wirkt auch nach. Solche Dinge sind nicht von der Hand zu weisen.
Herr Göbel, ich würde gerne eine letzte Runde starten mit allen von Ihnen und mit Ihnen beginnen. Sie beraten die SPD und der Spitzenkandidat der SPD, Peer Steinbrück, hat ja gleich nach seiner Nominierung eigentlich versprochen, es soll ein Wahlkampf werden, der auch Spaß macht. Wie dürfen wir uns das ganz konkret vorstellen? An was arbeiten Sie, was uns Spaß machen könnte?
Naja, also erstmal nimmt man das natürlich sehr freudig zur Kenntnis. Wahlkampf muss ja nicht extrem ernst immer sein, sondern Spaß machen heißt natürlich auch irgendwie humorvoll Inhalte aufbereiten zu können. Und Sie können mir glauben, dass Peer Steinbrück einen ganz guten Humor hat. Das werden Sie wissen. Insofern werden wir Inhalte nicht nur zuspitzen. Zuspitzen im Stichwort von Negative Campaigning, was in Deutschland, glaube ich, eh in Frage zu stellen ist und was sich momentan auch ausschließt bei den sehr hohen Zustimmungswerten der Bundeskanzlerin, sondern probieren, unsere Inhalte einfach humorvoll mit dem Augenzwinkern rüberzubringen. Nicht nur, aber das ist einfach eine Variante, um zu kommunizieren, eine Tonalität vielleicht.
Frau Lemke, was erwarten Sie für einen Wahlkampf?
Ich setze auf einen Wahlkampf, der sich an Inhalten orientiert. 2009 litt daran, dass die CDU erfolgreich eine inhaltliche Kontroverse aus dem Wahlkampf herausgehalten hat. Das wollen wir nicht nochmal zulassen. Es geht um etwas bei dieser Wahl. Und ich will in diesem Wahlkampf vielleicht nicht Spaß haben, aber Freude an der politischen Auseinandersetzung, an einem politischen Diskurs, an dem Streiten um den richtigen Weg für unser Land und Freude daran, dass wir viele junge, neue Mitglieder haben, die das erste Mal in diesen Wahlkampf gehen und mit Leidenschaft für die grüne Idee, für die grüne Sache kämpfen, Menschen davon überzeugen, dass Grün die Zukunft gehört und wir mit einem deutlich besseren Ergebnis herausgehen als aus der letzten Bundestagswahl.
Herr Döring, wie halten es die Liberalen? Was soll es werden?
Freude und Leidenschaft sind die richtigen Stichworte. Ich glaube, dass Wahlkampf auch deutlich machen muss, dass wir alle, die wir uns politisch engagieren, die Mitglieder in Parteien, die Aktivisten in Parteien, das ja nicht machen, weil sie zu Hause feuchte Wände haben oder keinen Freundeskreis, sondern weil sie Spaß haben an der politischen Diskussion und an der Auseinandersetzung auch mit anderen politischen Konzepten für ihr Konzept, in meinem Fall für freiheitliche Politik, zu streiten und zu werben, leidenschaftlich, zwar fair, aber auch gelegentlich mit Reibungen. Und Reibung erzeugt Wärme. Und wo Wärme ist, da sammeln sich die Leute. Und deshalb bin ich entschieden auch dafür, dass wir eine tolle inhaltliche Diskussion führen und dabei deutlich machen, dass jeder, der sich um ein Mandat bewirbt, das aus wirklicher Leidenschaft und Freude an der Gestaltungsmöglichkeit für unser Land macht. Denn Politiker sind Menschen wie die Wählerinnen und Wähler auch. Und wir haben uns diesen Beruf auch ausgesucht, weil wir dafür brennen, das Land ein Stück weit mitgestalten zu können. Und das muss auch rüberkommen in einem Wahlkampf. Wir sind keine Technokraten, sondern Bürger, die eine Zeit ihres Lebens in der Politik verbringen wollen.
Herr Hilmer, Sie haben schon viele, viele Wahlkämpfe als Meinungsforscher begleitet. Was denken Sie angesichts der Ausgangssituation, die wir derzeit haben, was wird es für ein Wahlkampf, ein Lagerwahlkampf?
Also alles spricht dafür, dass es ein inhaltlicher Wahlkampf auf jeden Fall wird, dass die Positionen, die unterschiedlichen Positionen der verschiedenen Parteien deutlich werden, weit deutlicher, als es bei der letzten Wahl der Fall war. Und das ist auch gut so. Das ist wichtig für den Wähler. Er will nämlich auch mit der Überzeugung zur Wahlurne treten, dass er eben mit seiner Stimme oder mit seinen beiden Stimmen auch wirklich etwas zu entscheiden hat, dass er die Wahl hat zwischen unterschiedlichen Konzepten. Und je deutlicher dies wird, desto größer wird auch die Bereitschaft sein, sich eben zu beteiligen. Insofern rechne ich damit, dass die Beteiligungsrate bei der nächsten Wahl größer wird. Das ist wichtig auch für uns, denn ansonsten bestünde auch die Gefahr, dass die Bürger sich ein bisschen distanzieren. Die wissen, dass Bundestagswahl die entscheidende Wahl ist. Hier werden die Weichen gestellt und deswegen werden sie mit allem Ernst, allerdings sicherlich auch mit freudiger Erwartung dann, dass eben die eigene Partei dann gewinnt, an die Wahlurne treten. Und ich rechne mit einer sehr guten, deutlich steigenden Beteiligung.
Das war das Inforadio Forum, Kampf um die Wähler, wie die Parteien sich auf die Bundestagswahl 2013 vorbereiten. Zu Gast im ARD Hauptstadtstudio mit Kerstin Lohse. Und Dank an meine Runde mit Richard Hilmer, dem Meinungsforscher von Infratest DIMAP, dem Generalsekretär der FDP Patrick Döring, der Bundesgeschäftsführerin der Grünen Steffi Lemke und dem Campaigner Carsten Göbel von Super J&K. Vielen Dank.